Dein Körper ist genug. Dein Podcast für mehr Körperliebe und Vielfalt. Mit echten Menschen und echten Körpergeschichten sorge ich dafür, dass wir unsere Körper wieder feiern. Ich bin Caro Gugu, Fotografin und Körperliebe-Expertin aus Berlin und dein Host in diesem Podcast. Danke, dass du heute hier bist und dir Zeit nimmst, um deinem Körper ein Stückchen näher zu kommen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der neuen Folge beim Dein Körper ist genug Podcast. Herzlich willkommen, Raoul. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil du mir diese Ehre erweist, mit einer Prominenz zu sprechen. Und ich kann es mir zwar nicht vorstellen, dass dich jemand noch nicht kennt, aber wenn dich jemand noch nicht kennt, dann werde ich dich ein bisschen vorstellen, denn du schreibst, du bist Berliner, Autor, Moderator, Medienmacher, Botschafter und Inklusionsaktivist. Und mit all deiner Kraft setzt du dich eben für unglaublich viele soziale Projekte ein und du bist Gründer des Vereins SozialheldInnen. Unter anderem habt ihr die Wheelmap ins Leben gerufen, wo man die Rollstuhlgängigkeit prüfen und eintragen lassen kann. Du bist Podcaster, du hast den Podcast Im Aufzug, wo auch Berühmtheiten wie Klaas Häufer-Umlauf schon zu Gast waren. Du hast einen Spiegel-Bestseller geschrieben mit dem reißerischen Titel Wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden. Ich liebe ja deine Titel, die du auswählst, auch generell in deinen Blogbeiträgen. Und als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, ich meine, ich kannte dich schon davor, all diese Dinge, die du tust, woher nimmst du diese Kraft?
Ja, das ist eine Frage, die tatsächlich öfter kommt. Ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen, dahinter sitzen immer Leute. Ich habe Kolleginnen, großartige Kolleginnen, MitstreiterInnen, mit denen wir zusammen diese Inhalte machen. Und wir haben uns dann einfach irgendwann darauf verständigt, dass ich dann halt das Gesicht von diesen Themen bin. Und mir wird aber ganz viel zugearbeitet. Meine Kolleginnen wollen auch nicht alle unbedingt in der Öffentlichkeit sein. Und dann sieht es immer so aus, als hätte ich das alles gemacht. Und das ist natürlich nicht wahr. Ich bin eher der Redner. Ich bin eher derjenige, der das dann erzählt. Und bin jetzt auch dabei, zunehmend ein Netzwerk aufzubauen, um auch wieder die Aufmerksamkeit, die ich bekomme, weiterzureichen an andere Menschen, die in anderen Bereichen, aber auch Inklusion, sich engagieren, an vielleicht noch nicht so bekannt sind. Und daran arbeiten wir gerade.
Finde ich sehr, sehr schön, dass du das erwähnst, denn ich bin der Meinung, dass die meisten Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, ein großes Team hinter sich haben, die aber sehr selten gezeigt oder wertgeschätzt werden. Von daher danke einfach irgendwie im Namen deines Teams, dass du sie erwähnst.
Da kann man gar nicht genug danken, ehrlich gesagt. Und ich müsste da auch noch besser werden. Aber es ist einfach, seid froh, dass ich die Texte nicht selber schreibe. Seid froh, dass ich die Fotos nicht selber mache oder repetiere. Also es gibt Menschen, ich arbeite gerne mit Menschen, die besser sind als ich, um dann zusammen ein großartiges Thema und Team zu haben.
Das hast du sehr schön gesagt. Ja, du setzt dich seit vielen, vielen, vielen Jahren für das Thema Inklusion ein und du hast auch schon einige Interviews geführt und wirst nicht müde, deine Meinung vielleicht auch sogar über die Jahre immer strenger kundzutun. Wirst du manchmal müde?
Natürlich werde ich auch müde. Vor allem jetzt immer die gleichen Fragen sind oder immer die gleichen Themen. Und ich bin ja seit 20 Jahren bei einem Thema Inklusion dran. Dann schon auch denkt so, eigentlich müsste mir weiter sein. Und dann kommt halt so ein, keine Ahnung, Markus Söder oder Christian Lindner oder wie sie alle heißen daher und machen einfach original gar nichts oder die Sachen noch schlimmer. Und das ist sehr zermürbend und anstrengend. Was mir aber sehr geholfen hat, muss ich sagen, ich habe ein Buch geschrieben zusammen mit Benjamin Schwarz, das heißt Die Kraft des konstruktiven Aktivismus, wie kann ich was bewegen? Und da haben wir viele andere Aktivistinnen interviewt, auch aus anderen Themenbereichen, Klimaaktivismus oder Feminismus und so, Black Lives Matter. Und alle haben sie diese Probleme, alle haben sie diese Zweifel und dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit schwindet oder es bringt ja alles nichts. Und das hat mir irgendwie geholfen, zu wissen, man ist nicht allein und es ist nicht das eigene Versagen, warum man nicht vorwärts kam, sondern es sind dann doch eher die Friedrich Merzens und Co., die, sagen wir mal, die Dickköpfe sind, und gegen die man permanent anarbeitet. Und für die ist ein leichtes, ist, alle Erfolge mit einer, keine Ahnung, einem Presseinterview einfach niederzureißen. Und dagegen müssen wir, glaube ich, auch viel mehr aufstehen, viel mehr uns wehren. Oder wie Luisa Neubauer immer so schön sagt, die Bambuszahnbürste wird nicht das Klima retten. Es sind andere Dinge, die das Klima retten würden. Und wir sollten uns auch nicht verarschen lassen von PolitikerInnen, die dann sagen, ja, wir müssen alle was tun. Nee, müssen wir eigentlich nicht, sondern ihr müsst was tun, weil ihr seid in der Verantwortung.
Ja, wobei AktivistInnen natürlich für die gewissen Themenfelder dabei unterstützen und Menschen zusammenbringen. Und ich finde das unglaublich wichtig, was du sagst, dass jetzt durch das Buch für dich nochmal klar wurde, hey, du bist nicht allein, wir sind alle im gleichen Boot. Und ich kann mir gut vorstellen, jetzt aus meiner Bubble gesprochen, ich setze mich ja mit Dein Körper ist genug für die Sichtbarkeit von Körperdiversität ein. Und wenn du in deiner Arbeit drinsteckst, vergisst du manchmal, dass es eben noch, ne, die anderen Bubbles gibt, die anderen AktivistInnen. Und umso wichtiger ist es, sich auszutauschen und zu wissen, wir sind nicht allein und wir können uns eben auch gegenseitig unterstützen.
Und vor allem intersektional denken, ne? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Natürlich gibt es ja auch behinderte KlimaschutzaktivistInnen, genauso wie es behinderte Models gibt oder schwarze Frauen mit Behinderung. Wir müssen einfach viel intersektionaler auch arbeiten.
Ja, definitiv. Du hast ja zum Beispiel auch Sozialhelden angepasst im Namen, ne? Und gegendert und generell in deinem Online-Auftritt gegendert. Das ist wahrscheinlich auch durch den Kontakt entstanden.
Wir hatten mal ein Projekt, oder wir haben ein Projekt, das heißt Leitmedien, wo wir Journalistinnen dabei helfen wollen, vorurteilsfrei über Behinderung zu berichten. Das heißt, wir haben eigentlich einen Ratgeber geschrieben mit Sprachkritik. Und also man sagt nicht an den Rollstuhl gefesselt, sondern man sagt sitzt im Rollstuhl. Also man nimmt die Wertung einfach raus, so als Beispiel. Und genau in der Zeit, als wir dieses Projekt gemacht haben, haben wir auch intern diskutiert, ob wir gendern und wenn ja, wie wir gendern. Also ob wir auch den Namen unserer Organisation umbenennen müssen. Und es gab natürlich auch Kolleginnen und Kollegen, die dagegen waren, die gesagt haben, ja, aber das liest sich so kompliziert und so. Und dann haben wir aber doch gemeinsam, auch im Konsens übrigens, erarbeitet, dass wenn wir auf der einen Seite Sprachkritik machen, nämlich wenn es um das Thema Behinderung geht, dann müssen wir auch die Sprachkritik der anderen Communities ernst nehmen. Und was bricht uns denn für einen Zacken aus der Krone? Eigentlich gar keiner, wenn wir einfach auch souverän damit umgehen und dann uns eben Sozialheldinnen nennen. Ich würde den Namen sowieso nicht mehr wählen. Wenn wir jetzt eine Organisation gründen würden, würde ich sie wahrscheinlich anders nennen. Aber der Name hat total gut funktioniert, diese Umbenennung in Sozialheldinnen. Die Leute verstehen das, akzeptieren das, es ist gar keine Diskussion und die Journalistinnen greifen es auch problemlos auf. Ja, also gut, dass wir es gemacht haben.
Definitiv und auch für diejenigen, die jetzt bei dir vielleicht erstmal dagegen waren, es ist eine Sache der Gewohnheit, ne? Wie mit so vielem. Und wenn du dich einmal damit oder dafür ausgesprochen hast und verstehst, warum du das tust, dann gehst du da auch mit einer anderen Haltung rein und setzt das eben auch in deinem Alltag, in deiner Arbeit um. Deswegen finde ich es auch super, dass ihr JournalistInnen dabei unterstützt. Als ich mich auf den heutigen Podcast vorbereitet habe, habe ich unter anderem den Artikel von dir gefunden, Mein Körper und ich. Und weil wir im Dein Körper ist genug Podcast sind und es eben unter anderem auch um den Körper gehen soll, möchte ich gerne etwas daraus vorlesen.
Oha, ich bin gespannt.
Und zwar schreibst du: Es ist der Kellner, der im Restaurant nicht mich fragt, sondern mein Gegenüber, was ich essen will. Es ist das dritte Mal binnen einer Stunde, dass jemand mir Hilfe anbietet. Dabei sitze ich nur friedlich in meinem Rollstuhl. Es ist auch Alltag, dass Leute mich eine Inspiration nennen, nur weil ich friedlich in meinem Rollstuhl sitze. Wie kam es dazu, dass du
Ja.
diesen Artikel geschrieben hast?
Also sind ja ganz oft so Alltagsbeobachtungen, Mikrobeobachtungen, die ich im Laufe meines Lebens gemacht habe, wo ich sehr lange dachte, das betrifft nur mich. Und dann aber eben im Austausch mit anderen Menschen mit Behinderung feststellte, das betrifft total viele Menschen mit Behinderung. Und das ist ein Phänomen, dass Menschen mit Behinderung bewundert werden dafür, dass sie eigentlich alltägliche Dinge machen, also zum Beispiel im Café sitzen, oder aber, dass sie ignoriert werden oder für nicht vollmundig gesehen werden. Und da gibt es auch viele andere Perspektiven und Blicke auf Behinderung. Es gibt noch den medizinischen Blick, dass alle glauben, das muss geheilt werden. Oder es gibt noch den mitleidigen Blick, dass die Leute glauben, ich hätte Schmerzen. Oder es gibt auch so eine Perspektive auf Behinderung, die so darin mündet, ich bin froh, dass ich das nicht habe. Wenn Leute das, also das sehe ich teilweise Leuten an. Und wenn ich aber aus mir herausblicke, dann lebe ich halt ein Leben. Ich lebe mein Leben, ich lebe ein Leben. Und ich denke nicht permanent daran, dass ich im Rollstuhl sitze, dass ich eine Behinderung habe. Manchmal vergesse ich das auch, obwohl es ja ganz offensichtlich ist. Aber das ist vielleicht ungefähr so, wenn man das vergleichen kann. Wie oft stellst du dir die Frage, ob du eine Frau bist oder nicht? Ne? Und wenn du aus dir rausblickst, dann blickst du halt aus dir raus als Caro, aber nicht als Frau. Also, oder nicht immer zumindest. Ne? Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit Behinderung, ist so wie eine Haarfarbe. Also es gibt Situationen, da nervt sie oder da nerven einen die Haare. Aber meistens nervt es nicht. Und ich glaube, so blicke ich auch auf mich und auf meinen Körper und meine Behinderung. Und dass ich dann immer eher irritiert bin, wenn andere irritiert sind. Aber mich irritiert meine Behinderung nicht. Das ist jetzt aber auch nur meine Perspektive. Also ich kenne Menschen mit erworbenen Behinderungen durch Unfall oder Krankheit, die schon damit noch strugglen und vielleicht auch ewig strugglen werden, vielleicht weil es auch eine fortschreitende Erkrankung oder Behinderung ist. Aber das kann ich natürlich nicht in Abrede stellen. Aber eigentlich ist der Körper ein Wunderwerk der Anpassung. Und ich habe ja auch meine Wohnung so angepasst, dass ich nicht permanent daran erinnert werde, dass ich hier im Rollstuhl sitze, sondern das ist dann schon auch so, dass ich mit meinem Rollstuhl in der Wohnung gut zurechtkomme. Und witzigerweise, wir wohnen gerade hier mit drei Rollifahrern in der Wohnung. Das heißt, wir haben keine Stühle oder kaum Stühle. Und wenn wir Besuch haben, dann müssen wir erstmal die Stühle holen. Nein, wir brauchen halt keine Stühle.
Ja. Wie stehst du denn zu deinem Körper? Wie würdest du deine Körperbeziehung beschreiben?
Wie hieß es früher? Es ist kompliziert. Es ist keine einfache Beziehung, glaube ich. Was viele Menschen mit Behinderungen, die ich kenne, auch erzählen, dass ihr Körper in der Jugend einfach oder in der Kindheit einfach oft von anderen Menschen angefasst und berührt wurden. Ne? Eltern, Pflegepersonal, Ärztinnen, und dann viele von uns Behinderten unseren Körper nicht als unseren gesehen haben, sondern als den der anderen. Und das musste ich mir irgendwie zurückerobern, dann, als ich dann in meinen eigenen vier Wänden wohnte mit Assistenz, als ich dann Einfluss darauf hatte, wer mich pflegt und nicht nur, dass ich gepflegt werde. Und dann letztendlich auch neue Privatsphäre aufzubauen oder Intimsphäre aufzubauen, die früher einfach nicht so leicht zu erhalten war. Und was dann oft passiert, das habe ich auch in meinem Buch, wer Inklusion will, findet einen Weg, wer sie nicht will, findet Ausreden, mit Patricia Kubanek besprochen. Und da sagt sie, dass viele Menschen mit Behinderungen ihren Körper so weit abgespalten haben von ihrer Persönlichkeit, dass dann viele in Privatsphäre-Themen oder Intimitätsthemen eigentlich nur noch im Kopf stattfinden. Mhm. Und der Körper nicht Teil dessen ist oft. Und das muss man halt zurückentdecken, zurückerobern. Und ich glaube, an dem Prozess bin ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende beschäftigt. Ich will es jetzt nicht Trauma nennen oder nicht irgendwie schlimm, aber es gab so ein paar Situationen in meinem Leben, wo mir aufgefallen ist, ich gehe ganz anders mit meinem Körper um als nicht behinderte Menschen zum Beispiel.
Ich habe trotzdem in dem, was du gesagt hast, Parallelen entdeckt. Bei mir ist es das Gewicht, ne? Und wie in meinen jungen Jahren mit mir und meinem Gewicht umgegangen wurde und ich auch be- und verurteilt wurde, wobei ich gar nicht in der Vergangenheitsform reden muss, sondern kann auch in der heutigen Zeit bleiben. Und da gibt es ja eben auch solche Wordings wie, Caro, du bist eine Inspiration, weil du dich ausziehst, obwohl du dick bist, ne? Weil du dich zeigst, obwohl du dick bist. Oder du bist mutig, dass du vorgehst, weil ich eben dieses Körpermerkmal habe. Und du hast das ja gerade ähnlich, oder würde ich sagen, schon in der Parallele genannt, dass die Behinderung als Merkmal eben so sofort auffällt und anders gehandhabt wird. Würdest du sagen, dass die Erfahrungen in den jungen Jahren die ausschlaggebendsten sind?
Also ich würde sagen, ja, vor allem in der Pubertät. Ich wurde nicht be- oder verurteilt, vielleicht als Unterschied. Sondern ich wurde einfach gemanagt. Ja. Also es fand keine Bewertung statt. Ne? Es ist nicht im Sinne von hässlich oder so. Zum Glück, ich bin dankbar, dass das nicht so war. Also es war einfach nur, er muss halt funktionieren. Ne? Und das auch ein bisschen Abkapselung. Ne? Also Definition von Schönheit gab es bei uns zu Hause nicht. Vielleicht ist das auch schon wieder die Bewertung, weil einfach ausgeschlossen war, dass ich schön sein kann. Aber es wurde dann nicht gesagt, ich bin hässlich, sondern es wurde dann einfach gar nicht thematisiert. Und es gibt so ein paar Situationen, fällt mir gerade ein. Zum Beispiel, mir ist es egal, wenn ich einen blauen Fleck oder einen Kratzer habe. Es macht nichts mit meinem Körper im Sinne von weniger schön, und so, weil es mir einfach egal ist. So, und es ist mir auch egal, ob mein Hemd gerade oder schief geknöpft ist oder nicht. Es ist mir egal, ob ich lange Haare habe oder nicht. Es ist mir egal, ob die Mütze gerade sitzt oder nicht. Ich muss mich manchmal zwingen, das nicht egal zu finden. Und es gab so eine Situation in meiner Jugend, da kann ich mich erinnern. Ich meine, ich sitze im Rollstuhl, wofür soll ich Schuhe tragen? Und habe dann jahrelang keine Schuhe getragen. Und irgendwann habe ich Schuhe getragen. Und dann fiel mir auf, dass die Leute ganz anders mit mir umgehen. Die nehmen mich irgendwie ernster. Nehmen mich eher als erwachsenen Menschen wahr, als jemand, der auf sein Aussehen achtet. Und ja, dann habe ich Hemden getragen und dann trage ich jetzt eine Schiebermütze. Ich achte ein bisschen auf mein Aussehen. Und ich habe das Gefühl, ich werde seitdem irgendwie ernster genommen. Und ich finde es schlimm, dass es so ist. Weil der Charakter ist ja der gleiche geblieben. Ich verwende einfach Zeit, um Ästhetiken anderer Menschen zu entsprechen. Und das finde ich komisch.
Ich wollte es gerade sagen. Es ist ja schon, also du bist die gleiche Person, aber weil du Schuhe trägst oder ein Hemd, wird anders mit dir umgegangen.
Genau. Und dann andere Situationen, an die ich mich erinnern kann, meine allererste Freundin hat mich zu Hause besucht und hat gesagt, in meiner Wohnung gibt es keinen Spiegel. Warum denn kein Spiegel da hängen würde? Und ich dachte, na, warum? Ich brauche doch keinen Spiegel. Ich habe doch Assistenten, die mich ankleiden und so. Und ich weiß ja, wie ich aussehe. Ich kann ein Selfie machen, ich kann am Schaufenster vorbeifahren, mich da drin spiegeln. Wofür brauche ich zu Hause einen Spiegel? Und da meinte sie, ja, das ist aber nicht das Gleiche. Und hat gegen meinen Willen einen Spiegel im Bad angebracht. Auf Augenhöhe von mir. Mhm. Und das hat mich gezwungen, mich jeden Tag im Spiegel zu sehen. Und die ersten Monate waren das hart. Aber sie hat gesagt, der bleibt da jetzt. Und inzwischen ist es nicht mehr hart. Also ich habe auch meine Perspektive auf meinen Körper vielleicht ein bisschen genesen lassen, dass es mir nicht mehr peinlich ist oder nicht mehr egal ist, sondern dass es jetzt ich mich im Spiegel anschauen kann und sagen kann, ja, der bin ich. Und ich finde, das ist auch gut genug. Also wir kommen bestimmt vielleicht noch zum Thema Body Positivity oder Body Shaming. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob ich das gut finden soll oder nicht. Mir reicht eigentlich so eine Body Neutrality. Also ich bin dankbar, dass ich ihn habe, den Körper. Ich bin dankbar, dass er mich am Leben hält. Dankbar, dass er wenig Zicken macht. Aber ich muss ihn jetzt nicht extra schön finden, nur weil er behindert ist.
Ich habe das Thema auch aufgegriffen. Ich habe das auch hier in meinen Notizen stehen und letzte Woche erst eine Folge darüber aufgenommen zum Thema Body Positivity und die Streitereien und Diskussionen, die es zu den Begrifflichkeiten gibt und mich da auch mehr damit auseinandergesetzt. Und Body Positivity sollte sich ja ursprünglich dafür einsetzen, dass alle Körperformen sichtbar werden, dass es kein Schönheitsideal gibt. Und das Problem ist, dass wie es halt in den Medien ist, der Begriff Body Positivity halt mittlerweile medial und auch von unglaublich vielen Unternehmen genutzt wird, um eben Produkte, Dienstleistungen, einen Lifestyle zu verkaufen. Das heißt, das, was eigentlich dahinter steckte, nicht mehr dahinter zu finden ist. Und Body Neutrality kämpft eben eher für eine neutrale, wertlose oder wertfreie Sichtweise auf den Körper. Und ich persönlich hatte dann gesagt, ich will meinem Körper gar nicht wertfrei gegenüber sein, sondern ich will gut mit ihm sein. Und gut ist für mich eher tendenziell positiv.
Klar. Kann ich total verstehen. Macht so auch Sinn. Das meint ihr auch mit dieser Neutrality. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl mit dieser Positivity, da steckt so ein Trotz drin, dass ich da nicht drin haben will. Weil die Leute, die sagen, ich bin Body Positiv oder Körperpositiv, sind ja nach der Norm, ist offiziell angeblich nicht. Und dann daraus, um das umzukehren in so eine Trotzhaltung, finde ich es irgendwie unangenehm. Ich will nicht dagegen kämpfen müssen. Ich will es finden, dass mein Körper so ist, wie er ist. Und natürlich schade ich ihn möglichst nicht, aber trotzdem möchte ich genießen. Und zu Genuss kann eben auch, keine Ahnung, Alkohol rauchen und Essen bedeuten. Oder, wie ich immer sage, auch behinderte Menschen haben ein Recht darauf, Sportmuffel zu sein. Also, ne, wie oft wird behinderten Menschen gesagt, mach doch mal Sport. Und das wird nur gesagt, damit sie wieder möglichst nah an die Norm zurückkommen. Des gesunden, gepflegten Körpers. Und das macht bei mir einfach gar keinen Sinn. Ich kann so viel Sport machen, wie ich will. Ich werde trotzdem der Typ im Rollstuhl mit Glasknochen sein. Und Sport ändert nichts an dieser Situation. Deswegen möchte ich auch das Recht haben, Sportmuffel zu sein.
Ja.
Und bei dem, wie soll ich sagen, warum mich dieser Begriff Body Positivity, glaube ich, nervt, ist, weil er auf Instagram vor allem von den Leuten zelebriert wird, die für mich eigentlich noch normschön sind. Und dann ich dann in mir so einen Reflex habe, der dann sagt, ja, ja, du hast gut reden, ne? Aber steck du mal in meine Haut und lass dich mal bewerten. Das ist nochmal eine andere Nummer.
Das ist interessant, dass du das jetzt ansprichst, weil ich hatte da in der letzten Podcast-Folge auch drüber gesprochen, denn auch vermeintlich, also überhaupt die Begriffsdefinition Norm schön, darüber kann man, glaube ich, eine eigene Podcast-Folge nochmal drehen und auch im Sinne von, auf welchem Teil der Welt oder ne, auf welchem Kontinent wir leben. Aber glaubst du, dass normschöne Menschen nicht auch mit ihrem Körper hadern können?
Ja, aber die benutzen dann ein so großes Wort, Body Positivity, und überstrahlen dann damit, glaube ich, dass das Leben oder das Erleben von Menschen, deren Körper noch weiter von der Norm abweichen. Und die haben dann kein Wort mehr. Ich glaube, das ist mein Ding. Und ja, also das ist, es gibt ja auch keine Norm, ne? Es gibt dann vielleicht eher was von der Mehrheitsgesellschaft als schön gesehen wird. Das ist kulturell unterschiedlich. Ist mir auch alles klar. Es gibt auch Menschen, die stehen auf behinderte Körper. Ja, das ist auch sehr subjektiv natürlich, was schön ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, mir wurde damit das Wort genommen, dass er eigentlich es gut gemeint hat.
Ja, ja. Wie stehst du denn?
Wenn alle über Diversity reden und wenn man sich dann die Bühnen anschaut, wer dann über Diversity spricht, dann sind es fast nie behinderte Menschen, wenn wir Glück haben, sind es Frauen, wenn wir Glück haben, sind es People of Color, wenn wir Glück haben, sind es queere Menschen, aber behinderte Menschen werden als Letzte genannt und als Erste vergessen.
Du, ja, da bist du mir jetzt mit dem Thema Diversity vorweggekommen. Weil du gerade das Thema Bühne ansprichst, du schreibst ja auf deiner Homepage, wenn man dich als Redner buchen möchte, dann meidest du Veranstaltungen, an denen nur männliche Redner teilnehmen und weist auch bewusst darauf hin, wie eine RednerInnen-Konstellation aussehen sollte. Willst du vielleicht da nochmal drauf eingehen? Bevor es gleich weitergeht, hier eine ganz kurze Werbepause. Denn Dein Körper ist genug ist momentan in München zu sehen. Seit dem 30. April gibt es 15 Körperfotografien und Körpergeschichten im Café Lotzi in München zu bestaunen. Und wenn du Lust hast, mich persönlich kennenzulernen und auch die TeilnehmerInnen kennenzulernen, dann sei doch dabei am 23. Mai. Da findet nämlich die Finissage, also die Endveranstaltung der Ausstellung, statt. Und es wird neben einer Body Positive Rede von mir natürlich auch wieder die Speakings der TeilnehmerInnen geben. Freu dich auf einen Abend, in dem alle Körper willkommen sind. Lass dich inspirieren oder gönn dir einfach mal ein paar Stunden vollkommenes Genugsein. Wenn du Körperliebe oder Körperakzeptanz lernen möchtest, dann habe ich auch ein kleines Angebot für dich, nämlich den Body Love Circle. Den werden Jennifer Reismüller und ich gemeinsam hosten am 25. Mai im Café ganz woanders. Und da haben wir ein paar einfache Tools mit Elementen der Körperarbeit, der systemischen Betrachtung und dem Journaling zusammenschmeißen, um dir 4 Stunden geballte Körperliebe zu schenken. Und ganz am Ende wird es sogar noch die Möglichkeit geben, einen Fotoslot mit mir zu buchen. Ich wünsche dir jetzt weiterhin viel Spaß bei der Folge mit Raoul Krauthausen.
Ja, das klappt natürlich nicht immer. Und oft merke ich das zu spät, dass die Bühne dann doch wieder nur von Männern besetzt wurde oder ungerecht bezahlt wurde. Und dann, wenn mir das dann aber auffällt oder ich darauf hingewiesen werde, dann thematisiere ich das auch auf der Bühne. Und ich bin jetzt, also ich bin ja auch kein Heiliger, ne? Also es ist schon, ich mache auch Fehler und so. Aber ich finde es halt wichtig, einfach darauf hinzuweisen, dass es easy ist, den behinderten Menschen auf eine Bühne zu holen, der irgendwas sagt, was irgendwie im Sinne der Veranstaltung ist und sie ihr nicht schadet. dass es aber nicht so easy ist, sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen und dass das einfach Arbeit bedeutet und ich diese Arbeit lieber unterstütze, als selber als Token benutzt zu werden, der dann sagt, ja, aber Herr Krauthausen war auch auf unserer Bühne und deswegen machen wir ja gute Arbeit. So einfach ist es nicht. Und ich hatte mal einen sehr guten Berater, der mir dabei geholfen hat, da überhaupt ein Vortragskonzept zu entwickeln. Und der hat gesagt, Raul, du musst einfach wissen, die Leute, die dich einladen, sind meistens nicht die, die sich wirklich verändern wollen. Und die laden einen ein, um so zu tun, als würden sie wirklich etwas verändern. Und weil das so ist, kannst du teuer sein. Und wenn du das Gefühl hast, die meinen es wirklich ernst, dann musst du nicht teuer sein. Aber für alle anderen einfach teuer sein. Und das ist, ich glaube, da steckt mehr Wahrheit drin, als ich wollte. Und mit von dem Geld erkaufe ich mir dann quasi die Zeit, um mich für die wirklich wichtige Arbeit einzusetzen, die dann im Hintergrund stattfindet, die nicht sichtbar ist, weil sie einfach ja, kompliziert ist und anstrengend.
Was können wir denn tun, um diese unehrlichen Institutionen, Kampagnen, Bewegungen besser zu beeinflussen? Also, dass man eben nicht nur die Quotenperson ist, die eingeladen wird, damit die Kampagne, das Unternehmen besser dasteht, sondern wie können wir besser herausfiltern, dass da eine ehrliche Absicht dahinter steckt. Ne? Also ich rede jetzt auch zum Beispiel von den ganzen Auszeichnungen, die ein Arbeitgeber, die ein Unternehmen sich holt, um behindertenfreundlich zu sein, frauenfördernd zu sein, queer-friendly zu sein und so weiter und so fort. Was können wir tun, um da die Ehrlichkeit herauszufiltern?
Also ein Kriterium, nach dem ich arbeite, ist, wie lange bleibt der Kontakt nach der Veranstaltung? Also ist da wirklich ein Interesse daran oder sind sie dann schon wieder beim nächsten Thema? Ja? Und da gibt es tatsächlich Organisationen, auch große Unternehmen, die das ernst meinen, die das nicht einfach nur machen für das Plakat oder den Award, sondern die wirklich, keine Ahnung, und wenn es ein monetäres Interesse ist, Fachkräftemangel oder irgendwie Produkte besser zu platzieren, ist ja auch okay, wenn du ein Unternehmen bist, dann ist das halt deine Mission. Aber du kannst ja trotzdem dabei fair und divers und vielfältig und inklusiv sein. Und da finde ich es eine Metrik, wie gesagt, melden sich die Leute danach nochmal oder wie lange bist du schon mit denen in Kontakt? Und dann auch zu gucken, was für eine Abteilung ist das? Ne? Ist es zum Beispiel jetzt immer die Nachhaltigkeitsabteilung oder die Schwerbehindertenbeauftragte eines Unternehmens oder ist es dann vielleicht doch die Personalabteilung oder ist es vielleicht doch der CEO oder die CEO. Mhm. Das macht auch nochmal einen Unterschied und manchmal hilft es auch, mit der Belegschaft sich zu unterhalten. Ne? Also die ja da am Ende das, die Arbeit machen oft und dann zu fragen, wie oft trefft ihr hier auf behinderte Menschen? Kennt ihr überhaupt Kolleginnen mit Behinderung? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und da kriegt man, glaube ich, auch ein ganz gutes Gefühl für.
Du schreibst ja auch sehr häufig über Mythen, ne? Also was behinderten Menschen vorgeworfen wird oder wie mit dir umgegangen wird. Das habe ich ja auch vorgelesen aus deinem Artikel. Was glaubst du, woher das kommt?
Und da sprichst du wirklich ein sehr wichtiges Thema an. Ich glaube, dass unfassbar viele Nebelkerzen geworfen werden, wenn es um das Thema Behinderung geht, nur um sich nicht mit dem Thema auseinandersetzen zu müssen. Und eine Nebelkerze ist zum Beispiel, dass gesagt wird, wir müssen die Barrieren in den Köpfen senken oder wir müssen die Vorurteile abbauen. Und das ist so ein Satz, da nicken alle, da klatschen alle, den sagen aber fast immer nicht behinderte Menschen. Menschen mit Behinderung, ich glaube nicht, dass deren wichtigste Mission es ist, die Barrieren in den Köpfen zu senken. Es ist sicherlich nicht auch deine Mission, Body-Shaming bei den nicht-Body-Geschämten zu beseitigen. sondern deine Mission ist irgendwie aufzuklären im Sinne von, dass Menschen, die deren Body geschämt wird, einfach Strategien vielleicht auch entwickeln, damit umzugehen oder Vorbilder zu finden. Aber es geht nicht immer darum, den anderen zu sagen, mach das nicht oder tu das nicht. Oder mach das so und so. Verstehst du, was ich meine?
Mhm.
Und deswegen glaube ich, ist die einzige Antwort, die man darauf geben kann, was wirklich Veränderungen herbeibringen würde, die Begegnung. Und nicht das Buch, nicht der eine Podcast, nicht der eine Vortrag, sondern wirklich die Begegnung. Und dass sich jeder von uns, das klingt jetzt so platt, ja, aber Anne Gersthoff hat zusammen mit Carina Sturm im Buch Stoppt Ableismus die Frage gestellt, kannst du dir vorstellen, Sex mit einem behinderten Menschen zu haben? Und wenn jeder mal in sich geht und diese Frage sich stellt, und muss ja nicht laut beantworten, dann, glaube ich, kommen wir an das Pudelskern von Begegnung und warum können wir uns das nicht vorstellen. Und daran zu arbeiten, was muss geschehen, damit wir uns das vorstellen können, das ist, glaube ich, die Aufgabe. Und das ist die schmerzhafte Arbeit.
Ja. Ich meine, wir können uns nicht aussuchen, wie wir in unserer Kindheit, also wie unser Umfeld in unserer Kindheit aussieht oder in unserer Jugend. Ne? So in der Jugend fängt es so langsam an, dass du bewusstere Entscheidungen triffst, wer in deinem
Umfeld Geburtstag einlädt und wen nicht, genau.
Genau, nee, aber auch wer in deiner Klasse ist. Also zum Beispiel mein Halbbruder hat eine Behinderung, deswegen hatte ich sehr früh auch Kontakt, aber ich kenne auch ganz viele, die einfach, wie du sagst, keine Begegnung, keine Berührungspunkte haben und dann diese Barriere im Kopf entsteht. Aber deswegen finde ich ja die Frage so spannend, was kann man schon in jungen Jahren tun, um Begegnungen zu schaffen?
Also in jungen Jahren kann man ja relativ wenig tun, weil man hat eben die Klassenkonstellationen sich nicht ausgesucht. Das machen ja immer andere. Ne? Das machen Erwachsene, das machen die Eltern, macht die Schulbehörde und so weiter. Was wir aber als Eltern dieser Kinder tun können, zum Beispiel wäre einfach die LehrerInnen, die Schulleitung fragen, warum hat mein Kind ohne Behinderung nicht die Möglichkeit, mit Kindern mit Behinderung gemeinsam zu lernen und aufzuwachsen. Einfach die Frage mal zu stellen, erschüttert vielleicht schon die ein oder andere ewig gesagte Phrase. Ne? Und ich glaube nicht, dass es darum geht, dass wir erst alle LehrerInnen sensibilisieren müssen oder alle SchülerInnen Vorurteile abbauen müssen und so, sondern das passiert ganz automatisch in der Begegnung. Und wenn plötzlich deine Klassenkameradin oder dein Halbbruder eine Behinderung hat, dann kannst du machen, was du willst, du wirst dich dem stellen müssen. Und das kann gut ausgehen, das kann schlecht ausgehen. So ist das Leben, das ist die Gefahr im Leben. Aber meistens geht es gut aus, weil wir soziale Wesen sind, weil wir uns natürlich auch ganz schnell an Dinge gewöhnen und anpassen. Und da können großartige Freundschaften entstehen. Und Inklusion oder Diversity verpflichtet uns nicht, dass wir jetzt alle beste Freunde werden. Manchmal verklären wir das auch so ein bisschen als Bullabü oder Regenbogen-Einhornland. Und ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen gesellschaftlich, sondern es ist völlig okay, wenn wir einander akzeptieren und respektieren. Solange du nicht sagst, ich darf hier nicht sein, oder ich nicht sage, du darfst hier nicht sein. Die friedliche Koexistenz ist auch schon Inklusion.
Ja. Glaubst du, die fehlende Diversität oder Diversität im Alltag ist eher Faulheit oder Gewohnheit oder Angst?
Es ist Gewohnheit und Faulheit von EntscheiderInnen. Es ist nicht die Faulheit von LehrerInnen, von Eltern, von Kindern, von Kolleginnen, dann ist es die Faulheit von EntscheiderInnen in der Personalabteilung, in der Schulbehörde, in RektorInnen-Konferenzen, wo den LehrerInnen gesagt wird, wie die Klasse aussieht. Aber die LehrerIn kann das in der Regel ja nicht beeinflussen. Und ich sage das deswegen in so hart, weil das Leben ist eigentlich nichts anderes als eine Schicksalsgemeinschaft. Ne, die Kita ist eine Schicksalsgemeinschaft, die Schule ist eine Schicksalsgemeinschaft, die Bahnfahren ist eine Schicksalsgemeinschaft, Kolleginnen ist eine Schicksalsgemeinschaft. Die haben wir uns ja nicht ausgesucht, die werden uns ja vorgesetzt. Von den Vorgesetzten. Und wenn die immer die gleichen auswählen, die bestimmten Normen entsprechen, dann bekommen wir auch immer nur das Gleiche zu sehen. Da kann man aber nicht die Belegschaft für verantwortlich machen, sondern eben die Vorgesetzten. Und die sind faul, die haben keinen Bock auf mehr Arbeit, auf Veränderung ihrer Arbeit. Die haben keinen Bock, sich fortzubilden oder keine Zeit, vielleicht haben sie auch keine Ressourcen, sich die Zeit zu nehmen. Das kann alles sein, aber dann müssen wir daran rütteln. Und dürfen das nicht als ewige Ausrede benutzen. Sowas wie, ja, wir müssen ja eh erst alle aufklären. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen, dass Begegnungen ermöglicht werden. Wir müssen anfangen, dass der ÖPNV barrierefrei ist. Wir müssen anfangen, dass LehrerInnen nicht mehr davonkommen mit der Aussage, für behinderte Kinder bin ich nicht ausgebildet, deswegen mache ich es nicht. Das darf nicht mehr gesagt werden. Weil die sagen ja auch nicht, ich bilde nur rothaarige Kinder aus. Ja, also macht ja keiner. Aber bei Behinderung scheint es ein legitimer Grund zu sein. Und ich verstehe die Angst, die die damit äußern, ne? Wenn sie sagen, ja, was soll ich denn machen, wenn mein Kind Autismus hat und bin aber Mathelehrerin, wie mache ich denn das? Ich verstehe die Sorge, ich verstehe die Frage. Aber die Antwort ist nicht, ich weiß nicht, wie das geht, deswegen mache ich es nicht. Denn die Antwort muss sein, ich lerne, wie das geht. Und bitte gebt mir das Material, die Zeit, die Ressourcen, mich fortzubilden. Und wenn ich nicht gewillt bin, das zu lernen, dann habe ich vielleicht auch den falschen Beruf.
Du nennst ja das Kind gerne beim Namen, ne? Und hast da ja auch schon diverse Artikel drüber geschrieben. Und du hast, glaube ich, einen Artikel so genannt, oder? Nenn's beim Namen, also im Sinne von, ja. dass wir nicht Begriffe verwenden wie Special Needs oder na, dieses weiche Umschreibende. Du hast da deinen Standpunkt, dass du sagst, nenn es beim Namen, denn es ist eine Beschreibung eines Fakts, aber in deiner Arbeit, in deiner Erfahrung, gibt es auch behinderte Menschen, die nicht deiner Meinung sind?
Es gibt behinderte Menschen, die sagen, sie mögen das Wort Behinderung nicht oder behindert nicht, weil es für sie wie so ein Schimpfwort klingt. Aber ich kenne keinen Mensch mit Behinderung, der sagt, ich benutze lieber Special Need. Ne? Also, oder spezielle Bedürfnisse. Die sagen dann eher, ja, ich mag lieber beeinträchtigt oder eingeschränkt oder meinetwegen Handicap. Und ich frage dann, wovor hast du denn Angst oder warum glaubst du, ist das ein negatives Wort? Und weil wenn ich zum Beispiel mit Kindern oder Jugendlichen rede, die das Wort behindert als Schimpfwort gebrauchen, dann dauert es keine 10 Minuten und ich kann sie davon überzeugen, dass das Wort problematisch ist als Schimpfwort. Ja. Und es ist, ich sage dann den Jugendlichen meistens, okay, pass auf, wie du deine Kumpels bist, das ist mir wirklich scheißegal. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass das Wort behindert jemanden vielleicht mehr verletzen kann, als du es vorhattest. Weil vielleicht jemand wirklich behindert ist und du das nicht weißt. Oder hat einen Angehörigen oder einen Freund mit einer Behinderung. Und da benutzt du das jetzt als Beleidigung. Mir ist es scheißegal, was du machst. Ich will einfach nur, dass du weißt, dass das Konsequenzen haben kann, wenn du das Wort gebrauchst. Und dass du jetzt dieses magische Wissen besitzt, verantwortungsvoll damit umzugehen. Aber ich werde dich nicht korrigieren. Das musst du jetzt selber machen. Und das verstehen die sofort. Und Jugendliche brauchen auch ihre Jugendsprache. Das ist auch okay und legitim, um sich abzugrenzen von den Erwachsenen. Und wir Erwachsenen müssen das, glaube ich, auch respektieren, dass Jugendsprache nicht unsere Sprache ist. Aber wir können ihnen dabei helfen, verantwortungsvoll mit Worten umzugehen. Und wenn man das dann Mensch mit Behinderung sagt, dann könnt ihr das natürlich auch nachvollziehen. Haben vielleicht trotzdem noch dieses Unwohlseingefühl. Aber aktivistische Menschen mit Behinderung, die haben damit in der Regel kein Problem. Das ist dann eher so eine Art Zurückeroberung oder Aneignung des Begriffs behindert, als das, was ja ursprünglich gemeint war und ist, und nicht sich wegnehmen zu lassen von irgendwelchen Schulhofbeleidigungen.
Ja, und ich denke, es hat viel damit zu tun, zu verstehen, wer ist der Sender dieses Wortes und wie wird es genutzt, im Sinne von, ne, wenn ich sage...
Haben doch auch in der Schule gesagt, irgendetwas sei schwul und meinten ja aber eigentlich was ganz anderes.
Ja.
Ne? Und
ja.
Das heißt ja nicht, dass schwule Menschen, schwule Männer jetzt das Wort schwul deswegen meiden.
Ja, oder Klassiker, sei kein Mädchen, heul nicht.
Genau.
Ne? Ja, definitiv. Was mir noch, was ich gerne noch von dir wissen möchte, beziehungsweise deinen Standpunkt dazu, Thema Medien und Darstellung in den Medien von Menschen, von Körpern, Thema Inklusion. Welchen Einfluss hat oder haben die Medien deiner Meinung nach?
Die Medien haben sehr großen Einfluss. Jetzt kann man die Frage stellen, was sind Medien? Ne? Also soziale Medien, Social Media sind ja jetzt auch inzwischen große Player geworden in dem Feld. Die klassischen Medien mit einer Chefredaktion und mit jemandem, der die Texte schreibt oder die Beiträge produziert, wo, sagen wir mal, top-down entschieden wird, welches Thema relevant ist und welches nicht, da findet das Thema Behinderung selten statt. Und wenn das Thema stattfindet, dann meistens nur, weil Behinderung dann das Thema ist. Aber wir sehen nicht beiläufig, keine Ahnung, eine Frau im Rollstuhl in der Zahnpasta-Werbung. Ja, oder eine Nachrichtensprecherin, die blind ist. Sehen wir nicht. Sondern wir sehen immer nur dann behinderte Menschen in den Medien, wenn die Behinderung das Thema ist. Und das ist natürlich ein Problem, weil Behinderung ist nicht immer Thema, aber behinderte Menschen könnten zu jedem Thema was sagen.
Ja. Das hast du ja auch geschrieben.
Genau.
Auf deiner Homepage,
es gibt behinderte Klimaaktivistinnen, es gibt behinderte Journalistinnen, die auch über Sport berichten können und nicht nur über paralympischen Sport, sondern über Sport allgemein. Und das führt dann dazu, dass wir glauben, behinderte Menschen haben nur das Thema Behinderung im Kopf. Und die sozialen Medien, die schaffen es jetzt gerade, dass behinderte Menschen jetzt einfach anfangen, selber zu sprechen. Selber sich, sagen wir mal, Aufmerksamkeiten zu besorgen und zu beschaffen. Da gibt es ja bekannte InfluencerInnen von Christina Vogel, die ehemalige Radbahnfahrerin, die im Rollstuhl sitzt. Oder ja, mir fällt noch Andrea Schöner, eine Journalistin mit Behinderung, die viel auch zum Thema Klimaschutz und Inklusion macht. Sehr interessante Themen, die sie da auch aufbereitet. Und durch diese eigenen Öffentlichkeiten schaffen es dann doch manchmal Themen, weil sie dann relevant geworden sind oder groß geworden sind, wieder zurück in die klassischen Medien, die dann vorher vielleicht gar nicht wahrgenommen worden wären. Und dann aber eben aus der Feder der Menschen mit Behinderung selbst. Und das ist aber ein weiter Weg. Ich glaube, da können wir von anderen Communities auch noch ganz viel lernen. Die Black Lives Matter Community hat es seit Black Lives Matter, kriege ich es zumindest mit, es schon geschafft, im Fernsehen relevanter zu sein als früher. Viel schneller, als die Menschen mit Behinderung es geschafft haben. Ich finde auch, dass queere Menschen es in den letzten 20 Jahren viel weiter geschafft haben als behinderte Menschen in 100 Jahren. Und ich hatte neulich eine Podiumsdiskussion, da ging es um Fat Bodies unter anderem. oder einfach andere Körper, und da war eben auch eine Fettaktivistin dabei. Und die sagte, das war mir gar nicht so klar, aber das macht total Sinn, dass zum Beispiel fette Menschen in den Medien immer über Essen erzählt werden. Also man sieht sie immer beim Essen oder man sieht sie mit ihrem Körper strugglen oder es gibt nicht beiläufig erzählte fette Geschichten. Ja, also wo die Tatortkommissarin fett ist und wir sehen sie nicht abends heimlich zum Kühlschrank laufen. Versteht's, was ich meine? Und diese Beiläufigkeit, die behinderten Menschen und fetten Menschen wirklich fehlt, die queeren Menschen und schwarzen Menschen aber inzwischen viel mehr zugestanden wird in den Medien.
Ja, du schiebst halt die Darstellung der einzelnen marginalisierten Gruppen in so eine Ecke, wie wir sie kennen, in so eine Klischee-Ecke, wie sie uns, ja, ich sag jetzt mal, beigebracht wurde. Aber wie du sagst, wir können auch über andere Themen reden als das, was unseren Körper ausmacht.
Und es gibt verschiedene Gründe, warum jemand fett ist oder warum jemand behindert ist. Und es hat nicht immer was mit Essen oder Medizin oder zu tun. Sondern es kann auch einfach so sein.
Ja, aber es ist halt, wie du sagst, also ich bin auch ein Fan davon, das Kind beim Namen zu nennen und nicht irgendwie vorsichtig zu umschreiben. Ich respektiere, wenn ich jemanden gegenüber von mir sitzen habe, der sagt, ich mag das Wort nicht, weil es mich verletzt, weil ich da vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habe, weil ich da diese negative Konnotation noch nicht rausbekomme. Aber langfristig gesehen sehe ich das als Ziel. Also das Kind beim Namen zu nennen und nicht unbedingt andere Wörter dafür zu verwenden. Und eben auch lernen.
Genau.
Ja, und eben auch die Medien entsprechend diverser zu gestalten und nicht, das, also ich bin ja Personalerin fast 9 Jahre oder fast 10 Jahre gewesen, auch viel in dem Bereich Diversity Management, und meiner Erfahrung nach waren Diversity-Themen immer eine Kampagne. Ne? Man hat ein gewisses kleines Budget gehabt, man hat eine kleine Kampagne gehabt, oder eine Aktion, aber wirklich diese Langfristigkeit dahinter zu sehen, habe ich dann gemerkt nach 2-3 Jahren, ah ja, jetzt liegt das Thema doch wieder auf dem Tisch, weil eben eine Kampagne nicht ausreicht und das Thema eben nicht von oben nach unten gesehen oder getragen wird. Also das hast du vorhin ja auch kurz angesprochen. Manchmal gibt es eben eine Gruppe an Menschen im Unternehmen oder die Personalabteilung, die etwas steuert, aber das wirklich flächendeckend dann zu verbreiten, ist ein anderer Verantwortungsbereich.
Genau. Deswegen darf es keine Kampagne sein, sondern Standard.
Richtig, richtig. Und das ist unter anderem mein Ziel mit der Dein Körper ist genug Bewegung, weil Body Positivity, ne, wird oft in Verbindung gesetzt mit der damaligen DAF-Kampagne, ne, aus 2004, wo man plötzlich irgendwie verschiedene Körper, weibliche Körper gesehen hat. Und ja, nach und nach jetzt eben Marken irgendwelche Kampagnen machen, sie als Body Positive betiteln und dann vielleicht eine etwas kurvigere, meistens Frau abgebildet wird. Und das ist für mich halt nicht Diversity. Und das ist für mich auch nicht Body Positivity und auch nicht eine einmalige Sache, sondern du musst als Unternehmen, als medienschaffende Person, die Bildsprache benutzt, verstehen, dass du Diversität langfristig einbaust, um Sichtbarkeit einfach als Konstante in deiner Marketingplanung drin zu haben. Genau. Wie siehst du das?
Es ist keine Checkliste, die wir abhaken können, sondern irgendwann ist das Thema erledigt, sondern es ist etwas, was wir permanent uns ins Bewusstsein rufen müssen, dass Diversität heute auch eine andere ist, wie sie in einem Jahr sein wird. Also wir reden ja über Intersektionalität dann irgendwann, sodass es kein Ende gibt. Und wir müssen Strukturen schaffen, in denen diese Vielfalt immer wieder neu hinterfragt wird. Und ist das, was wir machen, noch vielfältig? Und wie kriegen wir es noch besser, noch vielfältiger hin? Und momentan geht es vor allem um Frauen und queere Menschen. Ja, aber ich sage inzwischen auch, eine Regenbogenflagge auf dem Parkplatz hat noch nichts ausgesagt darüber, wie vielfältig ein Unternehmen ist. Und wer jetzt late to the game ist, der könnte ja mit dem Thema Behinderung mal anfangen, an seiner eigenen Diversity zu arbeiten. Weil jetzt die Regenbogenflagge zu schwingen, der wäre vielleicht auch ein bisschen late to the party, ne? Also.
Manche brauchen ein bisschen länger, aber manche haben eben auch gedacht, es ist vielleicht nur ein Trend oder eine Kampagne, aber ja. It's not.
Genau.
Raoul, weil wir über das Thema Körper sprechen und ich am Ende der Folge immer frage, was die drei persönlichen Körperliebe, Körperakzeptanz Tipps oder Erfahrungen sind, die mein Gast hat. Welches sind deine? Ich habe irgendwie den Spiegel noch im Hinterkopf oder im Hintergedanken. Ja, genau. Aber
bring den Spiegel in die Wohnung und stell dich dem Thema, also über die Schmerzgrenze hinaus quasi. Ne? Ich meine, wir haben die meisten Spiegel in der Wohnung, aber einfach mal hingucken und mal über diese Schmerzgrenze hinaus zu gehen und jeden Tag ein bisschen länger. Das ist, glaube ich, schon mal ein guter Hinweis. Und dann mit anderen Menschen darüber reden. Das hat mir zumindest sehr geholfen. Das wären jetzt zwei Tipps. Und vielleicht der dritte Tipp, kopiert von Anne Gersdorf und Carina Sturm. Stell dir die Frage, könntest du dir Sex mit jemandem vorstellen, der eine Behinderung hat? Oder der schwarz ist, oder der fett ist, oder der queer ist? Und wenn nein, warum nicht? Und ich glaube, das sind schon gute Wegweiser, um mal zu gucken, wo liegen die eigenen Sorgen, Ängste, Fragen. Und die haben mehr mit uns zu tun, als wir glauben.
Ja.
Selten mit den anderen zu tun.
Und selbst wenn du merkst, dass man sich ertappt oder erwischt fühlt, ne, finde ich, ist die positive Nachricht dahinter, dass wir entscheiden können, eine neue Entscheidung zu treffen, uns ja in die Begegnung
und
zu gehen, eigene. Ja.
Also wir alle haben irgendwelche Vorurteile. Das ist normal, dass wir die haben, aber es ist nicht normal, dass wir sie behalten.
Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Welche Rolle spielt Musik in deinem Leben?
Ich habe jahrelang beim Radio gearbeitet und ich bilde mir ein, dass bevor ich da gearbeitet habe, Musik in meinem Leben eine große Rolle gespielt hat. Ja. Im Radio lief dann so viel Musik, dass ich inzwischen eher die Stille genieße oder Radio höre wegen der Informationen. Ich habe einen Spotify-Zugang, aber da spiele ich einfach irgendwas random.
Das heißt, es gibt ja mittlerweile auch Naturgeräusche auf Spotify.
Ja, das stimmt. Nee, so weit bin ich nicht, aber so einfach so Musik, die mich nicht ablenkt. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel deutsche Musik hören würde, dann müsste ich mich die ganze Zeit auf den Text konzentrieren. Aber wenn ich die Sprache nicht als Muttersprache spreche, dann kann ich die leichter im Hintergrund dudeln lassen und dann, das mache ich dann auch ganz gerne.
Das heißt, von dir kann ich jetzt keinen Song auf die Playlist setzen, außer Stille, Silence.
Also wenn du mich jetzt so fragst, ich finde Elif ganz gut, die deutsch-türkische Sängerin, die deutsche Texte macht, ein bisschen Rap, ein bisschen rockiger, finde ich ganz gut. Also die Texte sind gut, da höre ich dann wirklich hin. Oder was Lustiges ist immer, geht immer Fanny van Dan, der absurd komische Texte singt, eigentlich bekannt ist als Singer-Songwriter für andere Bands, unter anderem die Toten Hosen. Ich habe gestern das neue Taylor Swift-Doppelalbum gehört. Klingt auch irgendwie alles sehr ähnlich und gleich.
Ja. Das ist jetzt nicht so meine Richtung, muss ich zugeben. Habe ich noch nicht mal reingehört. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Bitte?
Hast du einen Musiktipp?
Ich mag tatsächlich Musik von früher. Ob es jetzt Whitney Houston oder Aretha Franklin ist, so wo sehr viel Kraft und Stärke drin ist. Das sind so, wo ich irgendwie mitschreien wo ich mir wünsche, dieses Volumen an Stimme zu haben, damit sie es auch bei mir gut anhört, aber mir ist scheißegal, ich grüll dann trotzdem mit.
Ja, das lohnt sich immer, die Klassiker, das stimmt.
Ja. Zum Beispiel, ja, R-E-S-P-E-C-T. Ne?
Genau.
Find out what it means to me. Das sind, na, ja, das ist schöne Musik und schöne Texte. Ganz zum Schluss, beende bitte den Satz für dich. Mein Körper ist genug, weil
er mich am Leben hält.
Punkt.
Genau.
Dankeschön, Raoul, dass du mir zu Gast warst. Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Ich freue mich immer, vielleicht in Kreuzberg zu sehen. Wir sind ja nicht so weit voneinander entfernt. Und ja, ich wünsche dir alles Liebe und uns beiden das Beste für unsere Arbeit, um eine inklusivere Welt zu erschaffen.
Genau, das wünsche ich uns auch.
Dankeschön.
Alles Gute.
Bis dann. Würdest du mit einem Menschen Sex haben, der behindert ist? Würdest du mit einem Menschen Sex haben, der dick ist? Würdest du mit einem Menschen Sex haben, der schwarz ist? Mich haben diese Fragestellungen extrem berührt und auch zum Nachdenken gebracht. Das ganze Interview mit Raoul hat mir einfach wieder gezeigt, dass auch ich noch an einigen Stellen lernen darf, mich entwickeln darf. Und trotzdem sind wir gemeinsam AktivistInnen, die dafür kämpfen, dass wir Menschen wieder zusammenkommen, dass wir Menschen uns begegnen, dass wir Menschen aufhören, für andere zu denken, andere zu bewerten, verurteilen, beurteilen, dass wir auf Menschen zugehen, sie fragen und auf Augenhöhe betrachten. Deswegen habe ich die Dein Körper ist genug Bewegung und mit Fotografien von echten Menschen und ihren Körpergeschichten will ich uns wieder zusammenbringen. Danke, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, um in deinem Kopf für mehr Körperliebe und Vielfalt zu sorgen. Und wenn auch du mal Lust hast, Teil dieser wunderbaren Körpergeschichte zu werden, dann schreib mir, melde dich an und du wirst schon bald ein wunderschönes Körperliebe-Shooting mit einem meiner FotografInnen haben, deine Körpergeschichte teilen und einen Moment des Genugseins in dir tragen. Nächste Woche wird es wieder eine neue Folge geben, schalt gerne ein am Sonntag und bis dahin schicke ich dir ganz viel Körperliebe aus Berlin, deine Caro Gugu.